Wissen. Handeln. Der Podcast zur engagierten Wissenschaft.
Herzlich willkommen zu Wissen Handeln, dem Podcast zur engagierten Wissenschaft. In welchen Formen können oder sollten Wissenschaftlerinnen sich gesellschaftlich engagieren? Und wo liegen die Grenzen und auch die Risiken dieses Engagements? Ausgehend von diesen Fragen gründeten Mitglieder der Jungen Akademie die Arbeitsgruppe Engagierte Wissenschaft. In unserem Podcast haben wir bisher mit Wissenschaftlerinnen über ihre Erfahrungen und Einschätzungen zu unterschiedlichen Themen, wie zum Beispiel der europäischen Politikberatung durch Akademien, Geschlechterungleichheiten in der Wissenschaft oder die Klimakrise, gesprochen. Heute werden wir uns allerdings aus einer anderen, aber auch sehr wichtigen Perspektive, nämlich der Perspektive aus der Politik, dem Thema engagierter Wissenschaft zuwenden. Insbesondere möchten wir diskutieren, wie ein gelungener Dialog zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft aussehen kann und welche Herausforderungen dabei bestehen. Mein Name ist Johanna Gericke, ich bin seit 2021 Mitglied der Jungen Akademie und Sozialwissenschaftlerin an der Universität Mannheim, wo ich inhaltlich zu Fragen an der Schnittstelle von Migration, Intergruppenbeziehungen und Ungleichheit forsche. Ich vertrete auch derzeit anteilig eine Professur für Methoden an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz.
Ja, und ich bin Martin von Gisserkirchen. Ich bin Psychologe und Hirnforscher am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim und an der Universität Heidelberg und seit 2021 Mitglied der Jungen Akademie, der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Und der heutige Podcast ist auch ein Kooperationsprojekt zwischen der Jungen Akademie und der Jungen Akademie der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, entstanden aus dem Vernetzungstreffen und den Vernetzungsbemühungen aller deutschen Jungen Akademien. Und unsere heutige Aufnahme findet auch hier in Heidelberg, in der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, im sogenannten Blauen Salon statt. Und unser heutiger Gast ist Frau Theresia Bauer. Und Frau Bauer ist sicherlich eine der profiliertesten und erfahrensten Wissenschaftspolitikerinnen in Deutschland. Sie war 11 Jahre lang von 2011 bis 2022 Wissenschaftsministerin beziehungsweise Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg und hat in dieser Zeit viel Anerkennung für ihre Arbeit gekriegt. So wurde sie 4-mal zur Wissenschaftsministerin des Jahres gewählt vom Deutschen Hochschulverband, also von den Professorinnen und Hochschullehrerinnen, was sicherlich keine einfache Sache ist, von da so positives Feedback zu bekommen. Es gab aber auch Kontroversen natürlich in der Amtszeit, wie zum Beispiel die Einführung von Studiengebühren für ausländische Studierenden in Baden-Württemberg. Ja, Frau Bauer, wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind und dass Sie sich Zeit genommen haben, mit uns dieses Gespräch zu führen.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Für den Anfang wollen wir vielleicht mit einer persönlichen Frage einsteigen. Wie war das bei Ihnen? Wie wird man überhaupt Wissenschaftspolitikerin und wie kommt man dazu, diesen Weg einzuschlagen?
Also ich kann ja nur von mir erzählen. Ich glaube, andere würden eine ganz andere Antwort geben. Ich habe den ungewöhnlichen Weg gewählt, direkt irgendwie aus meinem Engagement als Studentin dann danach in der Politik dieses Politikfeld zu besetzen. Also ich habe als Studentin hier in Heidelberg und auch ein Jahr in Mannheim studiert, eigentlich mich schon immer engagiert für studentische Anliegen, aber auch für andere Wissenschaft. Also wir haben hier in Heidelberg die Heidelberger Herbstuniversität aufgebaut, um mit unseren eigenen Themen und Fragen so die Inhalte mit anzureichern. Ich war aber auch damals schon in den Hochschulgremien, was sehr ungewöhnlich war, hat kaum jemanden interessiert. Ja, das große Senat, der kleine Senat, der Verwaltungsrat. Und ich fand das schon immer, also erstens fand ich es spannend, mich zu engagieren. Ich fand aber auch Universität als Ort von Menschen, die sich im Wesentlichen selber organisieren, ja, da wo sozusagen sich die Spielregeln selber geben, sich um die eigenen Angelegenheiten kümmern, so groß geschrieben ist, fand ich schon immer faszinierend. Als ich dann 2001 Landtagsabgeordnete wurde, war das Feld Wissenschaftspolitik auch zu besetzen. Und was mich damals gewundert hat, inzwischen wundert es mich nicht mehr, ich hatte keine Konkurrenz. Ja, ich wollte das sehr gerne machen. Ich fand das damals schon hochrelevant und spannend und habe einfach mein Engagement aus der studentischen Sicht dann direkt in die Politik reingeben können. Ich bin, die Grünen waren ja in der Opposition damals, hochschulpolitische Sprecherin geworden von Anfang an. Habe also 10 Jahre lang aus der Opposition heraus Hochschulpolitik gemacht und dann 2011 als die Grünen in die Regierung gewählt wurden mit Winfried Kretschmann, in diese erste Regierung Kretschmann dann auch als Wissenschaftsministerin eingezogen. Also meine Leidenschaft.
Ja, und dann haben Sie ja wirklich über einen sehr langen Zeitraum dann auch aus einer spezifischen Perspektive von der politischen Seite her dann die Wissenschaft begleitet und auch die ganzen Entwicklungen der Wissenschaft, aber auch die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft dann quasi aus Ihrer spezifischen Situation miterleben dürfen. Wie würden Sie heute das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik und Gesellschaft charakterisieren? Und hat sich das über die Zeit verändert? Gab es da Veränderungen, die Sie wahrgenommen haben?
Ja, auf alle Fälle. Was mir ja sehr gut gefällt, ist, wie Sie fragen. Ja? Dass Sie sagen, wir reden hier über das Verhältnis von Wissenschaft, Politik und Gesellschaft. Weil als ich angefangen habe, Hochschulpolitik zu machen, das war die große Zeit, in der ja viel über die entfesselte Hochschule diskutiert wurde und ganz viel nachgedacht wurde über ein anderes Verhältnis zwischen Staat, Hochschule und Unternehmen. Es gab auch viele gute Gründe, darüber nachzudenken und darüber nachzudenken, möglichst sozusagen kritisch mal zu gucken, wie viel Staat steckt eigentlich in den Hochschulen drin, wie viel Selbstbestimmung haben sie eigentlich. Sehr, sehr spannend. Und es ist auch viel nachgedacht worden über die Frage, wie nah ist Wissenschaft an Unternehmen. Auch legitim. Immer natürlich dann auch im Spannungsverhältnis, wie unabhängig ist man. Und verblüffenderweise ist in der Zeit, finde ich, so gut wie gar nicht darüber geredet worden, wie ist eigentlich das Verhältnis von Wissenschaft und Gesellschaft. Und natürlich ist unsere Wirtschaft total wichtig, um neue Dinge irgendwie zu etablieren. Aber es gibt so viele andere Orte, wo Verantwortung wahrgenommen wird, die wichtig sind, auch für Veränderungsprozesse. Und das war nicht im Fokus, muss man wirklich sagen. Das war wie ein blinder Fleck. Das hat sich geändert. Ja, und wir reden heute, wenn wir über Transfer reden, dann reden wir eben nicht mehr automatisch über die Frage, wie kommt das Wissen im Unternehmen an, sondern wir reden heute tatsächlich darüber auch, wie kommt das Wissen in der Kommune an, wie kommt das Wissen in sozialen Organisationen an, wie kommt das Wissen auch in der Politik an. Also viel umfassender und das ist sehr, sehr gut. So, ja, wir sind noch lange nicht durch damit.
Solche Verhältnisse sind ja auch nicht immer ganz konfliktfrei und es entstehen ja auch oft auch Missverständnisse oder Probleme. Könnten Sie sich oder können Sie sich an ein Beispiel erinnern, wo da ein Konflikt aufgetreten ist, wo die Kommunikation zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zum Beispiel nicht richtig funktioniert hat, quasi schiefgelaufen ist? Und was können wir daraus lernen?
Oh, jede Menge Beispiele gibt es, ne? Ich meine, das aktuelle Beispiel, über das ja auch viel diskutiert wird, ist die Frage, welche Rolle hat Wissenschaft irgendwie im Umgang mit Corona, mit Covid gespielt? Ja? Und das war ja irgendwie zum Teil irgendwie wirklich auch ein aufregender und hochspannender Prozess, auch für jetzt meine Regierungsverantwortung ja in der Zeit. Also für uns in der Politik, als wir wirklich nicht wussten, wie gefährlich ist das? Wie sind die Übertragungswege? Wie gefährlich ist das denn mit den Kindern, mit den Jugendlichen? Wir wussten doch alles Mögliche nicht. Und ich habe nie in der Politik, in meiner Zeit als Ministerin, so eine intensive Phase erlebt, in der wirklich Politiker gegiert haben danach, von der Wissenschaft zu erfahren, was man weiß. Also als Wissenschaftspolitikerin hatte ich immer das Privileg, immer wieder spannende Gespräche zu führen, mich da inspirieren zu lassen. Aber das ganze Kabinett, das da irgendwie regelmäßig einen Wissenschaftler am Kabinettstisch hatte und konnte Löcher in den Bauch fragen, war eine großartige Erfahrung. Und ich glaube dabei, also es ist eigentlich eher ein gelungenes Beispiel zunächst mal, weil man wirklich, und zwar beide Seiten, mehr übereinander gelernt haben und verstanden haben. Also die Wissenschaftler, also Herr Kreußlich aus Heidelberg, irgendwie war oft am Tisch. Ja. Ich glaube, die Wissenschaftler haben erlebt, welche Fragen und Sorgen uns so richtig drücken und wo es auch so einen Entscheidungsdruck eben gibt für uns. Und wir haben gelernt, oder meine Kollegen mussten das irgendwie auch erfahren, dass Wissenschaft irgendwie Standards hat, gründlich zu sein, korrekt zu sein, nicht vorschnell Antworten zu geben zu Dingen, zu denen man wirklich was nicht weiß. Das tut richtig weh, wenn man eigentlich Antworten geben muss, ständig gefragt wird und irgendwie auch Probleme produziert werden. Was haben wir den Familien angetan? Ja. Und zu akzeptieren, dass Wissenschaft eigentlich sagt, es tut mir leid, wissen wir nicht, haben wir noch keine Daten. Wir haben zusammen eine Studie über die Infektionen von Kindern auf den Weg gebracht. Da bin ich bis heute stolz drauf, weil wir eigentlich damals an dem Punkt, der danach und bis heute ja so wehtut, ja, was haben wir unseren Kindern und Jugendlichen angetan in der Zeit? Wir haben die Studie miteinander auf den Weg gebracht, Ergebnis dieser Gespräche, und haben es dann schier nicht ausgehalten, dass das so lange dauert, bis die Studie aufgesetzt ist, bis die Genehmigungen eingeholt sind, bis der Datenschutz geklärt ist, bis danach irgendwie, als die Ergebnisse da waren, bis dann die Veröffentlichung da ist und wer da alles gefragt wurde. Wir haben gedacht, meine Güte. Also schwierig, diese Zeitläufe zu akzeptieren, diese unterschiedlichen Horizonte. Und natürlich war es auch schwierig mitzuerleben, wie sehr Wissenschaft irgendwie da unter Druck geraten ist, bei dem Bedürfnis, ich glaube weniger der Politik, aber der breiteren Öffentlichkeit, so klare und einfache Antworten zu kriegen. Als Bedürfnis, also gerade je bedrohlicher vielleicht die Situation ist, desto mehr wächst das Bedürfnis zu sagen, irgendwie nehme ich an die Hand und sag mir, was ist. Und Politiker irgendwie sind da schon lange ausgefallen, irgendwie als die starken Männer oder Frauen, die ja einen die komplette Sicherheit geben. Jetzt war die Wissenschaft als Ersatz im Raum gestanden und dann kommen die daher und sagen auch, wissen wir nicht, haben wir nicht, wir können nur das beantworten, aber alles andere wissen wir nicht. Und hat ja viele Menschen auch enttäuscht darüber. Ja? Dass es diese Instanz, die einen den völligen Halt gibt, eben auch nicht gibt. Und ich fand das also auf der einen Seite bereichernd, aber ich fand es auch sehr, sehr, sehr hart und unfair, wie zum Teil Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen angegangen wurden, weil sie nicht liefern konnten, was sich manche gewünscht hätten. Ja. Und vielleicht haben wir sie da auch ein bisschen zu sehr mit dieser Auseinandersetzung alleine gelassen. Also ich glaube, es sind auch Verletzungen entstanden, die wirken ja auch nach bis heute.
Ja, also Sie sagen quasi, dass da von der Gesellschaft und auch von der Politik Erwartungen an die Wissenschaft herangetragen wurden, die eigentlich von der Wissenschaft so gar nicht beantwortet werden konnten oder die nicht dem tatsächlichen wissenschaftlichen Vorgehen dann entsprachen, wie Wissenschaftler normalerweise Wissenschaft
betreiben. Also was Schnelligkeit angeht, schnell Ergebnisse liefern und was Eindeutigkeit von Ergebnissen angeht, damit die Politik was daraus machen kann. Ja? Und mit der Vorläufigkeit oder der Unklarheit irgendwie klarzukommen, das hat Stress erzeugt. Ja? Und das Bedürfnis, dann irgendwie auch Schuldige zu suchen. Ja? Warum kriegen wir das denn nicht klarer, nicht besser hin? Warum hat es so lange gedauert, bis uns klar war, dass wir die abendlichen Ausgangssperren wahrscheinlich nichts geholfen haben, aber die Menschen gequält haben? Wir wussten es aber nicht besser.
Ja, besteht denn Ihrer Meinung nach eine Verantwortung für Wissenschaftler, sich zu engagieren, ne? Also ihre aktuellen Forschungsergebnisse und Themen in die Politik und auch in die Gesellschaft zu tragen?
Ja, also ich glaube ja. Also ich weiß, dass das irgendwie bei all dem, was man zu tun hat, den Druck und den Stress, unter dem man steht, irgendwie seine Forschungsprojekte hinzukriegen oder dann, wenn man irgendwie dann mit den Studierenden, mit der Lehre auch was zu tun hat, weiß ich ja, dass irgendwie niemand unterbeschäftigt ist. Ja? Und trotzdem glaube ich, ja, bei der Frage, wie diese Riesenressource an Wissen und Erkenntnissen, die da vorhanden ist, sie wächst ja auch gigantisch schnell, wie das sozusagen in die Welt kommt, wie das da ankommt, wo es gebraucht wird, damit wir wirklich klügere Entscheidungen treffen, damit wir besser damit klarkommen, dass wir uns verändern müssen. Bei der Frage, wie das Wissen dahin kommt, also bei diesem Transfer, glaube ich, ja, es muss aktiv transportiert werden. Also man kann nicht darauf hoffen, dass diejenigen, die etwas brauchen, sich da durchwühlen und rechtzeitig finden, was sie brauchen. Ich finde, es gibt schon auch eine Hohlschuld, ja? Aber ich glaube, es gibt eine Bringschuld. Und ich glaube, da kann man nicht drum rumschwätzen. Das ist auch nicht nebenbei und einfach und schnell. Aber es ist notwendig. Und ich glaube auch, dass es hilft, bei der Bindung zwischen Gesellschaft und Wissenschaft da nochmal besser zu werden. Ich glaube, wir brauchen das.
Und sollten das auch junge Wissenschaftler übernehmen? Oder sollte das etwas sein, was sozusagen die Senior-Akademien und die Wissenschaftler, die bereits gesetzt sind, die sozusagen diese Aufgabe des Wissenstransfers?
Ich finde unbedingt, das müssen die Jungen unbedingt machen, weil sie, ich meine, das sind ja Menschen und es sind Bürgerinnen und Bürger, sie sind nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Sie kommen mit ihren eigenen Themen und ich glaube auch jede Generation hat da, ja, und unterschiedliche Herkünfte, aber eben auch unterschiedliches Alter. Man hat unterschiedliche Sensoren und Sensibilitäten, die man mitbringt und die sind relevant, ja. Deswegen glaube ich, dass von Anfang an auch Studierende eigentlich mitkriegen müssen, dass es nicht nur um die Erzeugung von methodischen, gut reflektiertem Wissen geht, sondern auch immer um die Frage, wofür wo wird es gebraucht und welches Problem können wir lösen. Ich glaube wirklich bei der Vertrauenskrise, über die ja viel geredet wird zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit, ja, oder ich glaube, dass es eine Vertrauenskrise ist. Nach wie vor gibt es hohe Anerkennung für das, was in der Wissenschaft geleistet wird. Aber es gibt sowas wie eine Distanz vielleicht und eine gewisse Fremdheit auch. Und ich würde mir wünschen, dass viel, viel, viel mehr Menschen auch eine emotionale, eine Bindung, eine Begeisterung haben, eine Liebe für Wissenschaft, weil sie merken, ohne die kommen wir gar nicht voran. Und da muss noch was passieren. Ich glaube, das kann man auch nicht an Einzelne delegieren. Es gibt bestimmt Leute, die das besonders gut können, aber genau genommen muss es eine Kultur sein, sich immer zu überlegen, wofür ist es eigentlich relevant, was ich da gerade rausgefunden habe.
Und gibt es einen besonderen Themenschwerpunkt oder Bereich, wo Sie sagen, da ist die junge Stimme besonders wichtig von Wissenschaftlerinnen?
Ja, also klar, die großen Themen, die uns sozusagen als Menschheit irgendwie sozusagen vor eine Veränderungsnotwendigkeit stellen in ganz kurzer Zeit, das ist natürlich der Klimawandel vorneweg mit all den Facetten, die da dranhängen. Also die Anpassungsfragen, die neuen Energielösungen, die neuen Mobilitätslösungen, die wir brauchen, die Frage der internationalen Solidarität, die Frage der Migration, die da dranhängt. Wir werden es verstärkt in Zukunft damit zu tun haben, dass Teile dieses Globus schlechter bewohnbar sind. Also Menschen werden sich in Bewegung setzen, weil sie ordentlich leben wollen woanders. Das ist eine Kategorie, die können wir ja heute noch kaum greifen, ja, wenn wir da zwischen Asyl und irgendwie Arbeitsmigration da hin und her wabern, ja. Also wir haben riesengroße Fragen, die uns vor die Notwendigkeit stellen, uns sehr, sehr schnell zu verändern. Und deswegen bis hin, finde ich, zur Psychologie und den Sozialwissenschaften, auf den Geisteswissenschaften, geht es nicht nur um diese technischen neuen Lösungen, die wir dringend brauchen. Es geht auch um die Frage, wie gelingt es eigentlich den Menschen und ganzen Gesellschaften, den Mut, die Zuversicht, die Fähigkeit sozusagen zu verstärken, sich auf diese Reise zu begeben. Weil kennt ja, glaube ich, jeder auch aus dem eigenen Leben, aber als Gesellschaft kennen wir es ganz besonders. Die Lethargie und die Behäbigkeit und das Verhaftetsein dem, was ist, das ist so eine starke Kraft. Und was motiviert uns, was befähigt uns, uns in dieses Ungewisse Neue reinzubegeben, uns vielleicht auch noch spannend zu finden? Dafür, glaube ich, gibt es Beiträge aus der Wissenschaft, die noch viel zu wenig gehoben sind.
Ja, Sie haben ja auch gerade sozusagen diese Wertschätzung vielleicht ein bisschen angesprochen, aber vielleicht noch mal explizit. Glauben Sie, es gibt schon genügend Wertschätzung auch in der Politik von diesen jungen Stimmen, die aus der Wissenschaft kommen, was Themen wie Klimawandel, Migration und so weiter angeht?
Nein, es gibt nicht genügend Wertschätzung. Es gibt für meinen Geschmack in jeder ordentlichen Sonntagsrede zur Wissenschaft findet man die schönen Sätze. Das ist auch schon mal gut. Ja, es ist gut, dass hier eigentlich zumindest in den demokratischen Parteien, bei allen demokratischen Parteien, so ein Grundbekenntnis finden dafür, wie wichtig Wissenschaft ist und wie wichtig es ist, dass auch junge Menschen früher sichtbar werden in der Wissenschaft. Also auch mit einer eigenen Stimme, auch mit einem Selbstbewusstsein, irgendwie nicht sozusagen wie die Lehrlinge der Wissenschaft, irgendwie bis sie 50 sind, ja, sondern dass man ihre Stimme, ihre Sichtweise sehen kann. Das findet man in jedem Statement. In der Praxis, also dann werktags, ja, wenn wir da alle am Arbeiten sind, habe ich den Eindruck, kommt das viel zu wenig vor. Und wir müssen uns bis hin in die parlamentarische Arbeit hinein neu überlegen, wie kann der Dialog enger werden, wie kriegen wir schneller voneinander mit. Und ich würde mir auch wünschen, also dass Wissenschaft weniger zurückhaltend ist, dass die Menschen nicht warten, bis sie gefragt werden, dürfen gerne ein bisschen aufdringlicher sein. Im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen Bereichen, wo ich den Eindruck hatte, da steht man der Politik anders auf den Füßen, ist in der Wissenschaft so eine Kultur doch der vornehmen Zurückhaltung, große Höflichkeit. Also ich würde schon auch gerne die Ungeduld und die Klarheit irgendwie sozusagen spüren, zu sagen, Leute, das kann so nicht bleiben.
Ja, ich glaube, diese Sichtbarkeit oder vielleicht auch diese verhaltene Sichtbarkeit, dieses verhaltene Engagement hat vielleicht auch was mit den Gefahren zu tun, sich zu engagieren, ne? Gegebenenfalls als Lobbyist eines politischen Anliegens wahrgenommen zu werden. Oder ja, es gibt ja auch durchaus politische Akteure, die von ihrer wissenschaftlichen Laufbahn und dem akademischen Titel profitieren und diesen ausnutzen, um politisch sozusagen Wahlkampf zu betreiben. Wo ist sozusagen vielleicht ja Nähe zwischen Politik und Wissenschaft wichtig, aber wo ist auch Distanz und Vorsicht geboten?
Also ich verstehe sehr gut, dass man sehr gut aufpassen muss, nicht parteipolitisch vereinnahmt zu werden. Ja? Und da glaube ich in der Tat, man muss ja versuchen, auch eine Rollenklarheit hinzukriegen, vielleicht auch solche Schwierigkeiten anzusprechen. Man muss aber auch da genau hinschauen. Nehmen wir mal dieses Klimathema, wo wir, glaube ich, in Deutschland eine besondere Problematik haben, unter der wir, ich bin ja eine Grüne, ja, auch im Moment in einer besonderen Weise, glaube ich, damit zu kämpfen haben. Wenn ein Thema mit einer Parteifarbe zu eng verbunden ist, wird es besonders schwierig. Der Klimawandel hat aber keine Parteifarbe. Ja? Der Klimawandel ist eine Menschheitsaufgabe. Und deswegen, ich glaube, weder darf man sich sozusagen für eine Partei sozusagen von Karren spannen lassen. Man darf aber nicht, weil man den Eindruck hat, dass das Thema konnotiert ist mit einer Partei, sich deswegen zurückhalten. Es ist aber auch häufig passiert, und es passiert ja bis heute, auch im politischen, in den Debatten, dass man den Eindruck hat, alles, was mit Klimawandel zu tun hat, ja, zahlt das dann auf eine Partei ein, wenn es vorangeht. Das ist ja idiotisch. Ja? Wir müssen miteinander und über alle Parteigrenzen hinweg dieses Problem lösen, und deswegen brauchen wir Interventionen. Beim Klimathema kriegt man das in einer besonderen Weise mit. In anderen Themen ist es aber zum Teil auch so, dass da Konfusion herrscht zwischen Aufgabe, die wir gesellschaftlich bewältigen müssen, und steht das für eine bestimmte Partei. Und ich glaube, Wissenschaft kann helfen, sich aus dieser Konfusion zu befreien, zu sagen, ich rede zur Sache. Zwar egal, auf wen das jetzt einzahlt. Ja, und das ist irgendwie kein Wahlkampf, und das ist kein, ja, ich mache es auch vielleicht in Zeiten, in denen man gerade vor einer Wahl steht, vielleicht weniger, dafür in der Zeit ohne Wahl aber umso mehr. Ja, und ich glaube auch, wir könnten in der Politik kritische Rückmeldungen vertragen, wenn Gesellschaftsthemen sozusagen so aufgesogen werden von Einzelnen. Ja. Nehmen wir mal weitere heiße Kiste, die grüne Gentechnik. Ja. Da, wo eigentlich alles, was ich aus der Wissenschaft höre, Ältere wie Jüngere, aber Jüngere besonders, mir sagen, da gibt es neue Techniken, da gibt es neue Erkenntnisse mit einer anderen Eingriffstiefe in die Organismen, als das in den 80er Jahren mit der alten Gentechnik war. Bitte umdenken. Und in der Politik und zum Teil auch bei Verbrauchern gibt es diese Label ohne Gentechnik, Baden-Württemberg auch Land ohne Gentechnik. Ja. Und zwar auch das parteiübergreifend, aber die Grünen stehen ja in einer besonderen Weise mit dafür. Mit dem guten Impuls, wir wollen schützen, dass auf dem Teller und in den Lebensmitteln, dass da Qualität ist. Das ist der Impuls ist richtig, aber das mit der Gentechnik sozusagen so zu verknüpfen, glaube ich, ist fachlich, sachlich heute nicht mehr geboten. Und wer kann so eine tiefsitzende Überzeugung bei Verbrauchern wie in der Politik durchbrechen? Ich glaube, es ist die Wissenschaft. Und ich würde mir echt wünschen, dass da massiver angeklopft wird. Ich kann nicht behaupten, dass es nicht passiert. Es ist aber nicht, glaube ich, deutlich und laut genug, dass wir da tatsächlich schnell genug die Verkrustung aufbrechen.
Ja, jetzt haben Sie schon kontroverse Themen angesprochen. Und gerade wenn man sich jetzt in der Öffentlichkeit dann auch zu so einem kontroversen Thema äußert, dann begibt man sich ja auch in die Gefahr, dass man da ordentlich Gegenwind kriegt, dass man Shitstorms auslöst, dass man Anfeindungen ausgesetzt wird. Das ist jetzt für WissenschaftlerInnen meistens eher ungewohnt. Sie als Politikerin kennen das vielleicht dann aus Ihrem Alltag tatsächlich auch relativ gut. Wie gehen Sie mit sowas persönlich um? Und was würden Sie insbesondere auch Wissenschaftlerinnen raten, wenn man in so eine Situation gerät?
Ich glaube übrigens, dass wir an dem Punkt der Kultur, der Diskussion und des Streits in der Welt der Wissenschaft und der Politik ganz nah beieinander sind. Auch wenn das Parlament ein anderer Ort ist als eine Universität. Trotzdem leiden, glaube ich, beide Bereiche darunter, dass die Qualität des zivilisierten Streits nicht besser geworden ist. Ja? Und das hat sich für mich als Politikerin, hat sich da auch was verändert. Vielleicht ist es auch weniger Übung und Gelassenheit, irgendwie sich zu reiben, sich zu streiten, das bessere Argument zu finden, sich aufeinander zu beziehen und mal abzuwägen. Und es wird sehr schnell persönlich und beleidigend, sehr schnell moralisierend. Also auf der falschen Seite zu stehen, wird in einer unglaublichen Geschwindigkeit inzwischen mit einer persönlichen Abwertung verbunden. Oder mit einem Beleidigtsein, reden wir mit, wie, du denkst so, da können wir nicht mehr reden. Da geht eine Kultur kaputt, darunter leidet die Demokratie. Mein Eindruck ist aber, in der Wissenschaft ist das nicht so anders. Und ich meine, dass eigentlich eine akademische Kultur ja eine sein müsste, wo man genau trainiert, zu reflektieren, gut zu argumentieren, dem anderen an Argument tatsächlich zuzuhören und anständig, respektvoll damit umzugehen und trotzdem zu gucken, nämlich aus dem Weg zu gehen. Also ich glaube, in beiden Bereichen erleben wir, dass es da zu wenig Training gibt, wie man miteinander auch um den richtigen Weg und das bessere Argument streitet. Und ich würde mir sehr wünschen, das kann ja auch die Wissenschaft irgendwie zunächst mal für sich auch machen, dass Universität und Wissenschaft ein Ort ist, wo man genau diese Fähigkeit lernt, die wir in der gesamten Gesellschaft dringend brauchen. Ja? Und nicht aufzuhören zu reden oder irgendwie beleidigt sich wegzudrehen oder gar zu beleidigen oder zu bedrohen. Ja? Alles das passiert und viel stärker, als das früher passiert ist. Sondern kultiviert, zivilisiert, reflektiert, klug zu zeigen, wie das geht. Und man ringt darum, dass wir miteinander den richtigen Weg, den akzeptablen Weg finden müssen.
Da sprechen Sie ein sehr wichtiges Thema an, weil gerade ja auch im akademischen Bereich und in der Lehre gibt es ja auch Themen, wo sich auch WissenschaftlerInnen vielleicht zweimal überlegen, ob sie sich zu bestimmten Themen äußern, vielleicht einfach auch nur aus der Besorgnis, dass sie dadurch dann so einen Aufschrei und Aufregung erzeugen konnten. Haben sich die Grenzen des Sagbaren verschoben? Was ist da Ihre Wahrnehmung und wie sieht es mit der Redefreiheit in der Wissenschaft, in der Gesellschaft aus?
Ja, eigentlich würde ich Sie das gerne fragen. Ja, wenn es so wäre, wäre es schrecklich. Ja, wenn es so wäre, dass man in der Wissenschaft und in diesem geschützten Raum, den wir in einer besonderen Weise von der Verfassung her geschützt, auch sagen, da gilt in einer besonderen Weise Freiheit. Wir trauen diesen Menschen zu, dass sie sich selber organisieren können und wir trauen ihrer intellektuellen Kraft zu, dass sie Differenzen und Unklarheit aushalten und das zum Guten wenden für die gesamte Gesellschaft. Wenn da nicht mehr gedacht, gesagt und gescheit gestritten werden kann, wo denn sonst? Also ich hoffe sehr, dass das nicht kaputt gegangen ist, aber ich höre verstärkt diese Rückmeldung, wir trauen uns nicht. Es gibt ja auch Initiative sozusagen zur Freiheit der Wissenschaft, dass man bestimmte Dinge nicht mehr sagen darf. Ich habe, solange ich noch im Amt war, habe ich den entsprechenden WissenschaftlerInnen gesagt, wenn ihr solche Erfahrungen macht, dass ihr euch nicht in den Hörsaal reintraut mit euren umstrittenen Thesen, weil ihr niedergeschrien werdet. Also meine Kritik muss man aushalten. Nicht, weil es Kritik gibt, hört man auf zu reden. Aber sozusagen Diskussionsraum kaputt machen, muss man nicht aushalten. Und ich habe ihnen gesagt, ich gehe an ihre Seite, egal was sie da an Positionen haben, weil ich diesen Raum verteidigen will. Das Verblüffende war, ich bin nie um Hilfe gebeten worden. Also deswegen frage ich mich, ist der Raum tatsächlich nicht mehr da oder ist es die Angst davor, man könnte es nicht mehr sagen. Deswegen kann ich Sie, glaube ich, einfach nur ermutigen, reizen Sie es aus. Verteidigen Sie diesen Raum. Ja, irgendwie das, ich glaube, man kann die Freiheit nicht theoretisch beanspruchen, man muss sie leben.
Im größeren Kontext, so gesamtgesellschaftlich, ist man natürlich neben der Wissenschaft sehr, sehr vielen anderen pseudowissenschaftlichen Inhalten, Verschwörungstheorien, Fake News und solchen ganzen Sachen ausgesetzt, die sich heutzutage mit rasanter Geschwindigkeit verbreiten, auch mit den neuesten technologischen Entwicklungen wie ChatGPT, auch mit rasanter Geschwindigkeit erzeugt werden können, sodass das natürlich sehr, sehr schwierig ist, damit fundiertem Wissen quasi dagegen zu argumentieren oder dagegen zu kommen. Steht die Wissenschaft hier auf verlorenem Posten? Und was kann dagegen getan werden, sowohl von der Wissenschaft, aber auch von der Politik?
Das hätte ich Sie am liebsten auch das selber gefragt, weil ich glaube tatsächlich, Sie haben da einen ganz wunden Punkt angesprochen, die Gründlichkeit und die Langsamkeit und die Seriosität von Wissenschaft und das Tempo, was da im Netz, ja, und über KI und über Kampagnen, und über, ja, was alles möglich ist. Da ist eine Spannung drin, der man sich, glaube ich, stellen muss. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es auch neue Konstellationen, Formate gibt, wie man auf das Thema Geschwindigkeit anders eingehen kann. Also wie kriegen wir es hin, dass diejenigen, die kritisch irgendwelche merkwürdigen sozusagen News, die sie auffangen, die sie kritisch überprüfen wollen, dass sie auch schneller eine Antwort kriegen. Also ich glaube, wir müssen natürlich Seriosität und Ernsthaftigkeit bewahren. Trotzdem können wir bei der Überprüfung von Hass, Hetze und Desinformation uns halt nicht jahrelang Zeit lassen. Also ich glaube, wir müssen es an Sie zurückgeben. Wir in Politik braucht ja irgendwie auch immer das Tempo. Wir brauchen eigentlich von der Wissenschaft sozusagen möglichst sozusagen schnelle Faktenchecker, Strukturen, wie man irgendwie ja was schnell gegen den Strich bürsten kann. Es gibt ja auch ein paar Formate, aber ich glaube, mehr davon wird.
Ja, Sie haben genau diese unterschiedlichen Zeithorizonte angesprochen, ne? Das Tempo, das von der Politik gefordert wird und tatsächlich auch die Eindeutigkeit, die von Wissenschaftlern, was das Wissen anbelangt, gefordert wird. Wie sehen Sie sozusagen, wie schätzen Sie grundsätzlich denn den Impact von, wenn es Politikberatung gibt, wissenschaftliche, wie sehen Sie denn den Impact sozusagen von dieser wissenschaftlichen Politikberatung derzeit in Deutschland ein? Also was ist da Ihre Einschätzung?
Also ich finde, im Zusammenhang mit Covid waren die Ohren echt offen. Ja? Und es gab ein riesengroßes Interesse zu lernen, zu erfahren von der Wissenschaft, weil wir alle wussten, dass wir nichts wissen. Ja? Und das war eigentlich auch eine großartige Erfahrung für mich. Ja? Aber es gibt eben andere Bereiche, da klappt es nicht so gut. Ja? Es gibt Bereiche, wo ich sagen würde, da sind die Dialogstrukturen schwach. Also nehmen wir mal in diesen Tagen im Landtag in Baden-Württemberg haben wir über die neue Wasserstoffstrategie geredet. Ja? Und die Frage, wie kann ein Land, das so weit weg ist vom Meer und irgendwie nur mäßig starken Wind hat, wie kann es irgendwie sozusagen erfolgreich sich irgendwie auf Energiewende einstellen? Und Wasserstoff spielt eine elementar wichtige Rolle. Das ist jetzt ein Politikfeld, wo ich sagen würde, so da sind wir nicht schlecht aufgestellt in dem Dialog zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Gesellschaft, Politik. Da würde ich, ne, das ist in Ordnung, ja. Und wir kriegen relativ schnell mit irgendwie, wo geforscht wird, an welchen Fragen und wen man miteinander in Verbindung bringen muss, damit es noch schneller geht. Im Vergleich zu dem, wie wir mit unseren Bildungsproblemen, mit unserer stärker irgendwie auch sozusagen diverser werdenden Gesellschaft umgehen und den regelmäßigen Rückmeldungen, dass das mit dem Lesen und mit dem mathematischen Grundverständnis immer schlechter klappt. Da habe ich den Eindruck, da stehen die Strukturen, sind viel schwächer. Und es liegt, ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass Politik nicht hören will, sondern man braucht, Politik alleine entscheidet ja auch immer nur begrenzt was. Diese Netzwerke, die ineinander greifen müssen, zwischen den neuen Erkenntnissen und denen, die umsetzen und denen, die politische Rahmenbedingungen herstellen müssen, diese Netzwerke müssen funktionieren. Und da gibt es gesellschaftliche Bereiche, das sind die schwach. Und ich glaube, in Bildungs- und Sozialfragen haben wir echt Nachholbedarf. Und dann gibt es die anderen Bereiche, mit der Gentechnik habe ich das eben angedeutet. Es gibt Bereiche, die ideologisch meines Erachtens so verkrustet sind, dass es nicht klappt mit dem Dialog. Wo es versucht wird, irgendwie rennt man gegen eine Wand. Die sind vielleicht nochmal anders zu bearbeiten. Also deswegen, ich glaube, man kann es nicht pauschal beantworten. Grundsätzlich glaube ich aber, ne, in einer Demokratie, wir können keine Partei und keine Regierung kann radikale Veränderungen einfach durchsetzen. Wir brauchen immer einen breiteren Konsens. Wir brauchen einen Kompromiss mit anderen politischen Kräften. Wir brauchen ein Bündnis mit der Öffentlichkeit, mit Kommunen, mit der Wirtschaft. Wir brauchen eigentlich für alle relevanten Fragen die Wissenschaft mit im Boot, damit sich da was verändert. Und wie gesagt, Strukturen des Dialogs, die Entscheidungsstrukturen ergänzen können, sind sehr ungleich stark entwickelt.
Ja, ich würde dann weitermachen gerne mit den Rahmenbedingungen von Politik für Wissenschaft. Das finde ich passt ganz gut hier. Denn natürlich gibt die Politik maßgebend sozusagen die Rahmenbedingungen für uns in der Wissenschaft vor. Und nur unter den richtigen Bedingungen können wir natürlich auch Spitzenleistungen bringen. Gerade derzeit für junge Wissenschaftler in Deutschland, uns bewegt besonders sozusagen diese Planbarkeit von Karrieren in der Wissenschaft durch, ne, mehr Tenure Track, mehr unbefristete Stellen neben der Professur, längere Vertragslaufzeit, auch diese Reform des WissZeit-VG. Und da interessiert uns sozusagen, sind wir hier so auf dem richtigen Weg, Ihrer Meinung nach, was diese Bestrebungen auch gerade im Rahmen des WissZeit-VG angeht, zu mehr Planbarkeit und diesen Forschungsstandort Deutschland auch weiterhin attraktiv zu halten?
Es ist ein Desaster. Ich glaube, es ist ein Desaster, was sich da gerade abspielt, weil ich meine nicht nur, dass es so lange gedauert hat, bis man einen Entwurf vorgelegt bekommt, sondern irgendwie ein Entwurf, der vielleicht zum Glück sofort in die Montagehalle zurückgeholt wird, ist natürlich jetzt auch kein Fortschritt. Und ich glaube, dass die ganze Diskussion im Moment noch, naja, wir sind auf dem Weg der Schadensbegrenzung oder allenfalls unterwegs. Aber Die Probleme, die da adressiert sind, die sind meines Erachtens noch nicht mit der nötigen Tiefe und der Bereitschaft, da vielleicht eben auch wirklich eine neue Qualität herzustellen, bearbeitet. Da wird versucht, einen Kompromiss da im Bundesministerium zu formulieren, der irgendwie, glaube ich, niemanden zufriedenstellen kann. Und der ist irgendwie hasenfüßig und kompromisslerisch im Sinne von, irgendwie ist jetzt keiner mitgeholfen. Ja? Ich behaupte nicht, dass das einfach ist. Da werden Spannungen bleiben und bleiben müssen in der Wissenschaft. Ich glaube, grundsätzlich ist es total wichtig, dass wir alles dafür tun, dass die junge Generation in der Wissenschaft frühzeitig Verantwortung übernehmen kann, eine eigene Stimme entwickeln kann und eine Sichtbarkeit kriegt. Deswegen glaube ich zum Beispiel, dass Juniorprofessuren mit Tenure-Track absolut richtige Entwicklung sind. Die Möglichkeit, über Nachwuchsgruppenleitung früh in Verantwortung zu kommen, das ist ein echter Fortschritt im Vergleich zu dem, was wir vor 15, 20 Jahren hatten. Also weil wir früher die Perspektive der Generation, die da am Start steht, brauchen. Und wir brauchen auch früher Positionierungen raus aus den Abhängigkeiten von Dr. Vater, Mutter und so. Da sind wir eigentlich gar nicht so schlecht unterwegs gewesen. Und davon kann man irgendwie gerne noch mehr haben. Ich glaube auch, wovon wir mehr bräuchten, wäre die richtigen Dauerstellen für Daueraufgaben. Ich würde das also nicht unter Planbarkeit fassen. Ich glaube aber, dass der Wissenschaftsbetrieb tatsächlich eine Expertise braucht, die profitiert davon, wenn es die langen Linien gibt. Das hat mit manchen Forschungsfragen was zu tun. Das hat aber, nehmen wir mal das ganze Thema von Data Science an, ja? Also die Fähigkeit, die großen Datenmengen in den verschiedenen Disziplinen zu bearbeiten, ist eine besondere Expertise, die man irgendwie sozusagen auch halten muss, ja? Ich glaube, dass wir da viel zu wenige Dauerstellen haben, ja, um ein Beispiel zu nennen. Ich glaube auch, dass es im Bereich irgendwie ambitionierter, guter Lehre Sinn machen würde, mehr Dauerstellen zu haben. Und an der Stelle glaube ich, dass sich Hochschulen und Politik miteinander dezidierter auf den Weg machen müssen, das zu definieren, wo das ist. Um die Qualität von Wissenschaft und wissenschaftlicher Lehre zu verbessern. Dann würde bei rauskommen, dass auch für mehr junge Menschen in ihrer Karriere klar wird, da gibt es auch Stellen. Da gibt es entweder der Weg auf die Professur oder es gibt irgendwie auch bei den vorhandenen Mittelbaustellen da eine Perspektive. Es wird aber, glaube ich, nie genug geben, weil die vielen Menschen, die wir ja zum Glück irgendwie auch mit einer akademischen Ausbildung, mit einer Promotion sozusagen befähigen, sozusagen wirklich eigenständig wissenschaftlich zu agieren, die werden in der Gesellschaft gebraucht. Die werden nicht alle im Wissenschaftsbetrieb gebraucht. Also es ist immanent und es ist notwendig und richtig, dass ein relevanter Anteil von jungen Leuten nach der Promotionsphase und der Postdoktorphase rausgeht. Nicht, weil sie scheitern und weil sie nicht gut genug sind, sondern weil sie gebraucht werden. Das wäre vielleicht die dritte Komponente. Ich würde mir wünschen, dass diese Aufgabe, akademisch zu qualifizieren, um in der Gesellschaft bessere Resultate zu produzieren, expliziter, strukturierter, offener beschritten wird, sodass es nicht der Eindruck ist, es hat zur Professur nicht gereicht, deswegen gehe ich jetzt. Das ist verkehrt. Ja? Und ich glaube auch, wir müssen auch anders darüber reden, was Fairness bedeutet. Ja, im Umgang mit jungen Leuten, in einer Phase sozusagen der Rush Hour des Lebens, wenn man irgendwie vielleicht auch seine Familie gründen will, in einer vollkommen Ungewissheit gehalten zu werden oder mit extrem kurzen Laufzeiten von Verträgen, da sind Fairness-Standards irgendwie ins Rutschen gekommen und die, glaube ich, aber kann man am besten darüber bearbeiten, dass es andere Laufzeiten gibt, dass man irgendwie nicht unbegrenzt oft irgendwie sozusagen Mini-Verträge irgendwie sozusagen verlängern kann. Da brauchen wir mehr Transparenz, weil wir Kulturen freilegen müssen, wo mit diesen Instrumenten gearbeitet wird. Ich glaube, auf Kosten der jungen Leute selber, die sich irgendwann ausnehmen lassen müssen wie eine Zitrone. So, und ich glaube dennoch, wir werden Wissenschaft nicht so organisieren können, dass das sozusagen der Karrierepfad ist wie in der Ministerialverwaltung. Deswegen, ne, ein großer Anteil von Forschungsprojekten ist nun mal irgendwie an Drittmittel gebunden. Das ist jetzt auch gar nicht so schlecht. Deswegen müssen wir womöglich bei dem Thema Befristung von Verträgen auch nochmal anders denken. Und ich habe eigentlich eine größere Sympathie dafür zu sagen, längere Laufzeiten, Dauerstellen für Daueraufgaben etablieren. Aber ansonsten, dieses Fallbeil nach einer bestimmten Anzahl von Jahren bist du raus aus der Wissenschaft, das verstehe ich persönlich auch nicht.
Sehr wichtiger Punkt. Und Fairness, Familiengründung, da sind wir auch schon bei dem nächsten Thema, nämlich Gleichstellung und Chancengleichheit. Es gibt ja immer noch in der Wissenschaft eine sehr geringe Repräsentation auch von Frauen. Wenn wir uns Professuren angucken in Deutschland, ist es, glaube ich, bei 26% derzeit. Wenn wir uns Rektoren angucken, Hochschulpräsidentinnen noch weniger. Und da leidet natürlich auch ganz klar das deutsche Wissenschaftssystem, ne, die Exzellenz, die Qualität von Innovationen und von Wissen. Und wie würde denn Ihrer Meinung nach eine gleichstellungsfördernde und gleichstellungsgerechtere Hochschulkultur aussehen? Was müsste sich derzeit ändern?
Ich glaube, das eine ist natürlich die Berufungsverfahren. Die sind sozusagen ein Schlüssel dazu, schneller mehr Frauen in relevante Positionen zu bringen. Und da gibt es ein paar Instrumente, ja, mehr Frauen in die Berufungsverfahren zu bekommen, aktive Rekrutierungsverfahren. Es gibt auch Möglichkeiten, Fortschritte in diesem Bereich präziser zu fassen, Kaskadenmodelle, die dann aber auch so zu unterlegen, dass es Konsequenzen hat, wenn man seine Ziele nicht erreicht. Ansonsten glaube ich, dass es enorm wichtig ist, dass wir mehr Frauen in die Leitungsfunktionen bekommen. Also Dekaninnen und Rektorate, also die Menschen, die die Institution selber leiten und gestalten, sind zu wenig von Frauen durchdrungen. Weil ich glaube nicht, dass es die Politik einfach ersatzweise machen kann von außen. Es muss schon auch aus der Wissenschaft selber getrieben und umgesetzt werden. Deswegen braucht man an entscheidenden Positionen mehr Frauen.
Und gibt es was tatsächlich Bund oder Länder hier von der Politikseite her, Maßnahmen, die Bund oder Länder ergreifen könnten?
Und wir haben ja sozusagen gemeinsam mit diesem Professorinnenprogramm versucht, irgendwie sozusagen mehr Tempo reinzubringen bei der Berufung von Frauen. Ich finde auch, da gibt es jetzt erste Erfolge bei der Berufung von Junior-Professorinnen, Tenure-Track-Professoren. Da ist der Frauenanteil okay. Das dauert jetzt halt trotzdem eine ganze Weile, bis sie dann nochmal weiter vorangekommen sind. Was wir auch machen können und müssen, ist über gesetzliche Vorgaben, ich glaube nicht eine enge Quote, aber sozusagen zu erwarten, dass es Perspektivenvielfalt in Leitungsgremien gibt. Das kann man schon machen. Wir haben das in Baden-Württemberg übrigens auch erfolgreich umgesetzt. Als ich ins Amt gekommen bin, habe ich für die Hochschulräte gesagt, ich werde eine 40%-Quote einführen in ein paar Jahren. Das, was ich jetzt zählen kann, irgendwie ist nicht okay, Perspektivenvielfalt. Bei der nächsten Novelle, das dauert aber noch 2 Jahre, werden wir eine Quote einführen. Es gab einen riesen Aufschrei. Und oh Wunder, bis es zu der Novelle kam, hatten fast alle Hochschulen 40% Frauen. Also man hätte es am Ende gar nicht mehr gebraucht. Wir haben es dann doch gemacht und es gab dann auch keinen Ärger mehr mit. Ich glaube nicht, dass man kann nicht das Rektorat verquoten oder das Präsidium, ne? Aber man kann dafür sorgen, dass wir Vergleichbarkeit herstellen und nachzählen und uns sozusagen auch in den Diskurs einbringen, dass man es irgendwie echt außer Zeit gefallen findet, wenn da in bestimmten Ebenen keine Frauen mehr unterwegs sind. Passiert ja übrigens auch, für mich besonders beeindruckend war es bei den Begehungen im Zusammenhang mit der Exzellenzinitiative, wie sehr die internationalen Gremien und Gutachtergruppen, die es verstörend fanden, was da zum Teil irgendwie an Konstellationen sie da vorgefunden haben. Das hat sich übrigens massiv verbessert. Deswegen glaube ich, da ist ein Prozess im Gange. Und letztes Instrument, was wir übrigens auch noch machen können und müssen, ist bei dem Thema bei Vergütung, ja, die geschlechtsspezifischen Unterschiede, die Genderunterschiede sichtbar machen. Ja. Und was wir beim Sichtbarmachen finden, zeigt halt, dass es nach wie vor das Thema sich nicht erledigt hat.
Ja, neben der Herstellung von ausgeglichenen Geschlechterverhältnissen haben deutsche Hochschulen, deutsche Universitäten ja insbesondere auch ein Problem mit der Diversität und mit der Abbildung der verschiedenen Teile der Gesellschaft, die wir haben, dass ja große Teile sehr viel schlechtere Chancen haben, überhaupt an die Hochschule zu kommen und dann auch Teil des Systems zu werden und überhaupt auch an Wissenschaft überhaupt Anteil zu nehmen, sei es als aktive Forschende, aber auch ansonsten als Studierende oder sonst irgendwie Beteiligte, die dann in diesem System mitmachen quasi. Was kann hier getan werden? Was sehen Sie da für Handlungsmöglichkeiten?
Also ich finde das absolut richtig und würde auch dieses Gender-Thema in diesen Kontext stellen. Wir brauchen eine Vielfalt der Perspektiven der Herangehensweisen. Und ja, es ist noch ein weiter Weg. Wir sind weniger international als andere. Wir haben unsere migrantischen sozusagen Kulturen irgendwie viel zu schwach abgebildet. Da ist zu viel Homogenität, ja, im Spiel. Und ich kann nur sagen, das Kriterium Perspektivenvielfalt irgendwie auch in seine Auswahlprozesse und Besetzung von Gremien, es gibt so viele davon, das also als Grundelement mit aufzunehmen, ist noch ganz neu. Also auch da, als ich ins Amt gekommen bin, die Frage, wie Hochschulräte neu besetzt werden, das waren zunächst mal Vorschlagsrechte von denen, die drin sind, die gucken dann irgendwie, wer nach ihnen kommt und sie sind drin, solange sie drin bleiben wollen. Das wird ja immer enger, ja. Und deswegen, ich glaube, man muss tatsächlich alle internen Prozesse durchforsten. Nach diesen Gesichtspunkten haben wir eigentlich sichergestellt, dass es Amtszeitbegrenzungen gibt, dass es Rotationen gibt, dass Perspektivenvielfalt als Auswahlgremium von Anfang an mit einer Rolle spielt. Wie sichern wir das ab? Und ich glaube schon auch bei der Frage der Heterogenität und der Vielfalt irgendwie unserer Hochschulen, das fängt schon bei den Studierenden selber an. Also wir haben auch da schon, gut, der Selektionsprozess, der ist da schon ein Stück weit abgeschlossen. Ne? Selektion fängt früher an in unseren Schulen. Ich meine, andere Länder gucken explizit nach Quoten für bestimmte Gruppen. Aber wir in den USA hat gerade einen großen Rückschlag erlitten in Sachen antirassistische sozusagen Herangehensweisen. Also das ist sicher über formale Instrumente nicht einfach. Aber ich glaube, wir kämen voran, wenn wir Perspektivenvielfalt als Ziel mal versuchen, systematisch auf allen Ebenen mit durchzubuchstabieren. Was heißt das denn bei unseren Gutachtergremien, bei unseren Senaten und wie auch immer die Gremien heißen?
Ja, wir nähern uns schon dem Ende unseres Gespräches. Jedenfalls der Inhalte, die wir vorbereitet hatten. Haben Sie noch irgendein Thema, was Ihnen noch am Herzen liegt, wo Sie sagen, das sollten wir nicht vergessen, das sollten wir noch besprechen?
Ich würde, glaube ich, gerne diesen Ursprungsgedanken einfach nochmal unterstreichen, auch vom Anfang des Gesprächs. Ich freue mich total über die Art, wie Sie und das Thema, mit dem Sie diesen Podcast sozusagen bespielen und dass Sie sich Gedanken machen über engagierte Wissenschaft. Also ohne sozusagen, dass man aus der Rolle fallen will oder sollte, ist es so enorm wichtig, dass unsere Gesellschaft mehr Möglichkeiten bekommt, zu erleben, wie relevant Wissenschaft ist. Und ich glaube, ein ganz wichtiges Feld, wo man dieses Erlebnis herstellen kann, ist, wenn Menschen erleben, dass das, was ihnen Sorgen, Nöte und irgendwie Engagement sozusagen auslöst, dass sie da Begegnungs- und Berührungspunkte mit WissenschaftlerInnen haben. Und das ist ganz oft auf der kommunalen oder regionalen Ebene. Wir haben dafür so ein Format irgendwie Reallabore geschaffen, weil sagen wir, es gibt Punkte, wo wir mit einer Stadt, mit einer Region, mit engagierten Menschen an neuer sozialer Praxis arbeiten. Und ich wünsche mir, dass da immer Wissenschaft selber mit am Tisch ist, mit dem Know-how, mit der Expertise, mit der Bereitschaft, das, was sie wissen, einzuspeisen, weil sie selber Teil sind der Suche nach den Lösungen. Und eben nicht als Zuschauer oder Kommentatoren oder Erklärer der Welt, sondern weil man irgendwie erlebt, die sind selber getrieben davon, dass sie mit dem, was sie können und was sie wissen, Lösungen hervorbringen wollen.
Ja, dann gegen Ende unseres Gesprächs noch zwei kurze Fragen, vielleicht kurze Antworten. Was wäre Ihre Botschaft so in ein, zwei Sätzen an junge WissenschaftlerInnen heute? Was würden Sie denen gerne mitgeben?
Trauen Sie sich, Ihren Weg zu gehen. Trauen Sie sich, den Mund aufzumachen in der Institution, aber auch in der Öffentlichkeit. Sie werden gebraucht mit Ihrer Stimme.
Und ganz zum Schluss noch eine persönliche Frage. Wären Sie manchmal selber gerne Wissenschaftlerin geworden?
Ich glaube, mein Herz hat sehr früh für Politik geschlagen. Wobei ich habe extrem gerne studiert. Ich fand das immer ein sehr, sehr belebendes Milieu. Und ich nach wie vor irgendwie sozusagen begeistert mich auch das Lesen über das, was Wissenschaft hervorbringt. Aber ich glaube, mir hätte die Geduld gefehlt, mich sozusagen so vertieft auf sozusagen ein Feld sozusagen so tief einzulassen, wie das nötig ist, um da voranzukommen. Ich bin eher so ein Allrounder und es drängt mich schon sehr zur Tat.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und auch die persönlichen Eindrücke. Und ja, nochmal danke von uns.